Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa Geidel, der gerade nochmal seine Mikro richtet, um hier vernünftig vorbereitet zu sein. Opa, ich grüße dich.
Ja, hi Niklas, schönen Dank für die Einladung. Ja,
sehr gerne, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gern.
3:0 am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig. Ein überzeugender Sieg, ein glatter Sieg. Stolper, Rumpel, Ruckel, Wackel, Start, wie auch immer man das vielleicht bezeichnen möchte. Vergessen gemacht, Holstein ist Fünfter. 8 Punkte aus 4 Spielen. Läuft.
2 Punkte Ertrag aus den Spielen ist klarer Aufstiegskurs. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber im Ernst, der Sieg war natürlich monster wichtig, ist überhaupt keine Frage. Auch mit schön herausgespielten Toren, ein bisschen Glück dabei, aber das gehört halt auch dazu. Aber man darf natürlich nicht alles Husiana belobigen. Ich sag die 48. Minute mit der Doppelchance für Eintracht Braunschweig, der beim Stand von 1:0. Wenn da der Ausgleichstreffer fällt, dann muss man auch erstmal gucken, wie sich das Spiel entwickelt.
Ja, das also, stimmt.
Das gehört zur Wahrheit dazu.
Ja, das stimmt. Aus gefühlten 2 Metern vorm Tor. Thomas Dehne, Holstein-Keeper, macht es großartig, macht sich breit, wirft sich irgendwie rein.
Ja.
Wird dann, kann man sich drüber streiten, wird angeschossen oder pariert stark. Diese Szene, Nachschuss von Emmanuel Ferrei, den wir ja hier auch hochgelobt haben, auch ein wunderbarer Fußballer ist, aber der nahezu unsichtbar war in dem Spiel, ja. Setzt ihn dann deutlich daneben. Mhm. Und so geht es dann, geht es für Braunschweig dann dahin, irgendwie symptomatisch auch für deren Situation, ne? Also die haben noch nicht getroffen in dieser Saison, stehen jetzt bei 0:9 Toren. Haben dafür ein Spiel mehr gebraucht als Holstein in der letzten Saison, muss man dazu sagen, für 0:9 Tore. Aber das ist das, was du meinst, ne? Also gegen diesen Gegner jetzt, gegen Braunschweig, war das ein super Spiel. Hat Spaß gemacht, es war tolle Stimmung im Stadion, ne? Es war fast voll.
Selbst ins Kronshagen hat man die Torschreie noch gehört. Der Wind stand günstig und es war aber auch eine deutlich intensivere Stimmung, ich will es mal so formulieren, als es noch vielleicht davor der Fall gewesen ist. Also das war schon beim Warmmachen, merkte man das schon, vielleicht lag es an der Tropenhitze oder sowas, dass die Leute da noch mehr explodiert sind. Das war schon cool, echt. Aber Braunschweig ist natürlich in der Tat für die bitter, die Doppel-Null, kein Tor, du hast gesagt, kein Punkt nach 4 Spielen. Haben teilweise sogar ganz munter, wie ich fand, mitgemischt, haben gegengehalten, aber in den entscheidenden Momenten vorne und hinten einfach Zweitliga untauglich. So wird das für das Team von Manager Peter Vollmann, der auch in Kiel eine große Vergangenheit hat, wird das wirklich schwer. Also das muss man wirklich sagen. Da ohnehin hat Braunschweig, glaube ich, eine etwas schwierige Situation. Ist ja nicht unser Feld, aber man darf es ja trotzdem mal sagen, durch die diversen Auf- und Abstiege in den letzten Jahren ist nach diesem Aufstieg nach der vergangenen Saison nicht so eine ehrliche Euphorie da entstanden. Also der Aufstiegstag wurde natürlich gefeiert, ist klar, aber danach ist aus der Wirtschaft ist nicht viel Impuls gekommen und so weiter und so weiter. Ist schwierige Mission, auf dem sich die Löwen da bewegen.
Trotzdem musst du als Holstein Kiel dieses Spiel dann auch so erstmal annehmen. Das haben die Störche getan und auch zu wichtigen Zeitpunkten dann die Nadelstiche gesetzt. Ne? Das ist 1:0, frühe Führung, 11. Minute, glaube ich, 12. Minute.
12., ja.
Nach einer guten Flanke, Korb, Skripski, schön direkt, bisschen Glück, dann mit Fejsic Rücken ins Tor, erinnerte so ein bisschen an das deutsche Gegentor, das erste Gegentor im EM-Turnier von den Frauen.
Ja, genau.
Aber 1-0 in Führung gegangen, dann die 48. Minute überstanden eben, ja. Und dann das 2-0 nachgelegt, wieder Skripski, der jetzt richtig aufgezogen hat, ja. Ne? Auf seiner angestammten Position, muss man ja sagen, so als Halbstürmer, wie er auch bei Union das sehr gut gespielt hat. Auch Holstein mal im Holsteinstadion komplett auseinandergenommen hat, da erinnere ich mich noch gut dran.
Ja, und vor allem da im Hinspiel bei Union, das erste Zweitliga-Auswärtsspiel damals, 3-4, August 2017, unvergesslicher Abend da an der alten Försterei, hat er das Siegtor zum 4-3 gemacht, eines der geilsten Tore, die ich live je gesehen habe, also sensationell. Kenny Kroner mit dem Tor hat bei dem Schuss nicht mal mehr die Arme hochgekriegt. So ein Hammer war das, ne? Also sehr schön.
Ja, jetzt das 2-0 war auch ein schönes, schönes Teil. Schön verarbeitet und abgezogen ins lange Eck. Also der fühlt sich wohl, offensichtlich. Dann das 3-0 nachgelegt auf Vorlage von Fabi Rehse. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Die Qualität von der Bank, ne? Also in der, was war's, 59. Minute wechselt Marcel Rapp dann dreifach und es stehen an der Seitenlinie parat Fabian Rehse, Alexander Mühling und Hauke Wahl.
Ja, da würden manchen Zweitligatrainer Tränen der Rührung in die Augen schießen, wenn man dann diese Namen einwechseln kann. Also liegt natürlich auch daran, weil neben Steven Skripski auch Patrick Eras auf einmal, der schon als Auslaufmodell quasi gehandelt wurde, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, auf einmal zu großer Form aufläuft im Zentrum der Dreierkette hinten. Und auch da scheint er seine, wie Steven Skripski auf den Halbpositionen als Raumdeuter, scheint auch Patrick Eras da in diesem Zentrum hinten seine Idealposition im Kreis der Störche gefunden zu haben. Sehr erfreuliche Tatsache, von der man so vor ein paar Wochen oder Monaten wahrlich nicht dran denken konnte.
Das stimmt, das ist richtig. Und dann muss man dazu sagen, wenn man dann den Blick auf die Bank nochmal lenkt von Holstein, dass da, ja, weil sie nicht gebraucht wurden an diesem Tag, auch noch Finn Bartels und Ortschie Fried draußen sitzen, 90 Minuten.
Kann man machen, ne?
Also die Breite des Kaders ist vorhanden und die Breite ist auch mit Qualität gefüllt, offensichtlich. So ist es. Ne?
Nur Breite, nur Quantität hilft ja auch nicht viel weiter, aber da ist jetzt Quantität mit Qualität gemischt und das ist schon ziemlich gut. Und dann kommt auch noch einer rein wie Alexander Jenjowski, der auch längere Zeit angeschlagen gewesen ist und macht das wunderbar, entdeckt neben seinem Kämpferherz und seiner Vorliebe für die gepflegte Blutgrätsche auf einmal auch noch Spaß an Kabinettstückchen. Also das war schon ganz nett anzusehen. Der ganze Tag hatte natürlich aber auch einen Makel. Ne?
Das ist richtig, da ein ganz großer Makel, denn ich wollte noch einen Punkt dazu anfügen, auch der Impuls, der von der Bank für das Kieler Spiel kommt, aber offensichtlich scheint dieser Impuls von draußen zu kommen, auch für die Spieler selbst vielleicht was zu tun, ne? Also Stichwort Alexander Mühling, der ja nun seit Saisonstart oder eigentlich ja auch schon in der vergangenen Saison so ein bisschen auf der Suche nach seiner Form war, kommt da rein und spielt die letzte halbe Stunde, als wenn er nie ein Formtief gehabt hätte. Ne? Also,
ja, war wirklich erstaunlich und hat mich auch total gefreut, weil da hat man mal wieder gesehen, was in dem Spieler eigentlich für ein Potenzial schlummert irgendwo, wenn er auf Drehzahl kommt. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass wenn du mal eine Zeit lang eine schöpferische Pause bekommst, ob das jetzt ein Spiel ist oder ein Dreiviertelspiel oder drei Spiele oder was, ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist so eine schöpferische Pause wirklich sehr, sehr hilfreich im Sinne des Spielers, aber auch natürlich im Sinne der Mannschaft. Und diese Geschichte, dass jetzt solche Leute mit diesem Namen und dieser Qualität eingewechselt werden, belegt auch die These und die Einschätzung der sportlichen Führung, dass man auch mit einem 30-köpfigen Kader keine großen Probleme bekommen muss, die ja sonst häufig da sind, weil natürlich bei einem 20-köpfigen Spieltagskader eine große Front an Unzufriedenen zusammenwächst. Das muss im Trainingsalltag nicht unbedingt förderlich sein. Aber bei dieser Melange jetzt sieht das möglicherweise ein bisschen anders aus.
Weil auch jeder mal seine Chance bekommt, ne? Also das einmal, weil sich viele aufdrängen, muss man dazu sagen, ein paar Störche sind im Moment tatsächlich ein bisschen weiter weg. Also das sind vor allen Dingen die, die regelmäßig in der U23 spielen. Also zum Beispiel Nico Carrera,
Marcel Benger,
Jonas Sterner. Die sammeln da dann ihre Spielpraxis. Das scheint auch gut zu funktionieren. Jetzt Marcel Benger, glaube ich, auch jetzt am vergangenen Wochenende das Führungstor erzielt für Holstein gegen Teutonia Ottensen. Aber vom Rest muss man wirklich sagen, da bekommt jeder auch seine Einsätze. Ne? Philipp Sander zum Beispiel ist jetzt wieder ein absoluter Kandidat für eine Mittelfeldposition, hat das jetzt auch gut gemacht auf der 6 zu Beginn. Sich immer fallen lassen in die Abwehrkette, sich Bälle geholt, bis auf die Phase nach der Pause, wo es so ein bisschen schlafmützig war, aber auch echt ein gutes Spiel gemacht. Finn Porat steigert sich von Spiel zu Spiel, also da schlummert Potenzial und da bekommt jeder seine Chance auch. Und jetzt sind wir beim Punkt, weil natürlich das Verletzungspech bei Holstein wieder zugeschlagen hat.
Ich sag ja, das ist ja kein Storch, das ist ja ein Geier, der über dem Nest der Störche kreist und der wirft immer in regelmäßigen Abständen Pakete mit Coronaviren ab, lässt die fallen, oder wenn er nun dazu keine Lust hat, dann kommt wieder irgendeine etwas schwerwiegendere und mit Nachhaltigkeit, was die Zeitdauer anbelangt, Verletzung. Und in diesem Fall hat es eben Marco Komenda getroffen, ganz, ganz bitter.
Das stimmt, hat sich verletzt bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum, blieb dann liegen, fasste sich direkt an die Adduktoren und da kam auch sofort das Zeichen zum Auswechseln. Nun haben wir eine Diagnose seit gestern, Sehnenabriss im Adduktorenbereich. Immer bitter für einen Spieler, sich zu verletzen, was eine wochenlange Pause nach sich zieht bei Marco Komenda, aber nochmal extra, ne?
Erster Spieltag der vergangenen Saison, 0-3 auf St. Pauli und kurz vor der Pause unsanfte Landung nach einem Kopfballduell, Marco Komenda, Mittelfußbruch, 160 Tage Zwangspause, kommt dann zurück, das erste Spiel war wieder nach Mitte Januar auf Schalke beim 1-1, dann kommen natürlich nach so langwierigen Verletzungen nach Belastung dann auch immer ist die Gefahr groß, dass da kleinere Verletzungen sich anschließen, muskulärer Natur. Auch das hat er klaglos überstanden und jetzt wieder sowas. Also das, und wo der gerade wirklich super in Form war, als wirklich feste Größe in der Kieler Deckung, Kopfball, zweikampfstark, schöne Diagos in der Spieleröffnung und natürlich auch noch ein Tor in Magdeburg zum 1-0 gemacht. Also war schon gerade auf einem sehr, sehr guten Weg und dann kommt wieder sowas. Das ist schon traurig und hat dann auch der Cheftrainer Marcel Rapp ja auch gesagt, dass er, also schon besonders bitter, weil Marco Komenda sich eben auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wenn er nicht hundertprozentig fit gewesen ist nach seiner Verletzung, um der Mannschaft zu helfen. Selbst auf das Risiko hin, dass er sich dann wieder erneut eine andere, kleinere Verletzung zuzieht. Und ausgerechnet jetzt, in dem alles Chico scheint, was den Körper anbelangt, da passiert jetzt wieder sowas. Also diese Verletzungsart habe ich auch noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. Deshalb kann ich auch wirklich nur ganz, ganz schwer einschätzen, wie lange da wohl so eine Pause ist. Irgendwie habe ich bisher auch noch nicht so ehrlich ermitteln können. Also bis zum Ende der Hinserie wird das, also wir haben mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts mehr.
Die ja verkürzt ist, muss man dazu sagen, durch die lange WM-Pause. Ja,
13. November oder sowas ist da Feierabend mit der Hinserie. Also bis dahin wird das mit Sicherheit nichts. Und wann das dann im neuen Jahr, ob es dann wieder losgehen kann, das wird man erstmal sehen. Ist ja noch nicht mal gesaved, ob er operiert werden muss oder nicht. Aber wie gesagt, da bin ich medizinisch etwas unterbelichtet. Ich kenne diese Art der Verletzung, habe ich wirklich so noch nicht gehört.
Ja, das stimmt. Eine zweite Verletzung gibt es auch noch, die langwieriger ist als gedacht, nämlich bei Louis Holtby, der ja sonst auch noch ein absoluter Kandidat für diese Mittelfeldposition ist.
Ja.
Wurde jetzt festgestellt, dass es ein leichter Meniskusschaden war. Der wurde dann arthroskopisch behandelt.
7 Minuten Eingriff, alles geglättet.
Ganz, ganz fixes Ding. Ja. Es scheint alles gut gelaufen zu sein, aber fällt natürlich auch erstmal.
Ja, Eingriff ist Eingriff, ne? Ja. 3, 4, 5 Wochen. Wer weiß das so ganz genau? Das ist bei Kniegeschichten ja immer etwas, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Und aber ich sag mal realistisch, 4, 5 Wochen sollte man schon davon ausgehen, dass er ausfällt. Ja, so ist es halt bei Holstein. So seit einiger Zeit. Und man kann da noch nicht mal, soweit ich das beurteilen kann, noch nicht mal irgendeinem medizinische Abteilung einen Vorwurf machen oder sowas. Da bei Werder Bremen gab es das früher, da war sehr offensichtlich, dass da irgendwas in der Trainingssteuerung nicht richtig läuft, weil die ja auch immer asig viele Verletzte und sowas hatten. Aber hier ist also, wird alles akribisch durchleuchtet, überprüft, durchforstet. Und gegen Corona-Infektionen und Riss, Sehnenriss in den Adduktoren hilft auch, glaube ich, keine Trainingssteuerung. Das, nee, das wird, glaube ich, irgendwie schwierig.
Das stimmt. Dann haben wir über Mittelfeld gesprochen, Holtby, aber viele Alternativen. Also Marvin Schulz zum Beispiel ist ja jetzt auch endlich, es klingt so nach 4 Spieltagen, ne? Aber er ist jetzt, ist er da, wo die Verantwortlichen ihn ja auch gesehen haben, ne? Also nimmt das immer mehr in die Hand.
Genau.
Als Sechser da wirklich stabil.
Aber wenn man ganz ehrlich ist und versucht, das wertneutral zu betrachten, ohne jetzt die Vereinsbrille dabei aufzusetzen, ist, die Vorbereitung lief schon nicht nur bei Marvin Schulz, er ist nur ein exemplarisches Beispiel dafür, lief für Marvin Schulz nicht eher suboptimal, verspäteter Trainingsauftakt, weil er aus der Schweiz zurückkam und die Relegation da erst noch spielen musste, musste natürlich erstmal Urlaub machen, was ja völlig in Ordnung ist, dann trainiert er eine Woche, dann soll es ins Trainingslager gehen nach Österreich, da kriegt er dann eine Corona, hat er sich infiziert, fällt dann natürlich erstmal wieder aus, muss sich dann wieder rankämpfen, dann beginnt aber schon die Saison, also das ist jetzt alles mit 2-3 Wochen Verspätung, und man muss sich nochmal dran erinnern, es gab bis zu, im Maximalfall bis zu 15 Ausfälle in der Vorbereitung, nur wegen Corona irgendwo, ne? Das macht ja was irgendwo, was die Anlaufzeit anbelangt. Und so ist es jetzt eigentlich nicht besonders verwunderlich, wenn man es ganz nochmal wertneutral betrachtet, ne, dass das jetzt 14 Tage, 3 Wochen nach dem Saisonstart, dass es jetzt langsam anfängt, wirklich ins Rollen zu kommen. Wäre schön jedenfalls.
Das stimmt. Und Sportchef Uwe Stöver sagt auch, wir haben genug Leute und wir haben genug gute Leute. Es muss jetzt auch wegen 2 längerfristigen Verletzungen nicht zwangsläufig eine Nachverpflichtung geben. Auch in der Abwehr, Commander war stark in Form. Es ist natürlich ein Verlust.
Klar.
Nichtsdestotrotz stehen da noch weitere Verteidiger zur Verfügung. Der Spielertyp, an dem man mit Diagonalbällen, Kopfballstärke und so Linksfuß als erstes denkt, ist Stefan Teska, der aber selbst auch noch an Verletzungen elaboriert, jetzt erst wieder einsteigt ins Mannschaftstraining.
Nächste Woche nach Achillessehnenreizung soll es wieder losgehen.
Genau, der fällt dann dementsprechend auch aus, aber da steht ja auch immer noch als Linksfuß Johannes Vandenberg zur Verfügung, der ja auch diese zentrale Position schon gespielt hat.
Erstmals in der vergangenen Saison beim Auswärtssieg in Bremen, auch unvergessen, wo man gedacht hat, das kann da irgendwie gar nicht funktionieren, weil er ja eben eigentlich der geborene Außenverteidiger ist. Aber siehe da, das geht auch in der Dreierkette. Wunderbar, top gespielt da. Und auch danach, wenn er in der Position aufgestellt worden ist, auch gute Leistung gebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass er jetzt der erste Commander-Vertreter sein wird. Und ja, gut, der wird 35, ist ja kein Alter, ne? Kann er noch 5 Jahre spielen, ne? Also was soll's.
Auf jeden Fall. Dritter, vierter, fünfter Frühling für Johannes
Wandel. Ja, genau. Das mit den Jahreszeiten, das können wir jetzt bei ihm mal knicken.
Ja, genau. Es ist sowieso gefühlt Dauersommer.
Genau.
Insofern.
Genau.
Ja, erste Aufgabe dann für eine etwas neu formierte Kieler Mannschaft, wo ja zum Beispiel auch Fabian Rehse, Alex Mühling wieder deutlich in die Startelf drängen. Also da wird es ein paar interessante Personalentscheidungen geben. Spitzenspiel. Wer hätte das gedacht nach den ersten 2 Spielen? Topspiel. Der 5. beim Tabellenführer SC Paderborn.
Sonnabend, 13 Uhr.
Sonnabend, 13 Uhr. 2 starke Mannschaften, die besten Offensiven der Liga. Paderborn noch mehr Tore geschossen als Holstein. Und es gab da ja mal so ein 4-4 in Paderborn damals mit Offensivfeuerwerk und hin und her und zusätzlich noch 2 Abseitstore, glaube ich, irgendwie.
Kingsley Schindler, der King, hatte, glaube ich, alleine 2 Abseitsdinger gemacht, genau, und war danach mächtig hier im Boost, dass der Schiedsrichter das wohl nach seiner Ansicht nicht richtig erledigt hat.
Mit sowas durchaus jetzt auch, also zu rechnen vielleicht nicht unbedingt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir...
Ein Satz muss ich dazu noch loswerden. Nach dem Spiel, der damalige Trainer Tim Walter, jetzt bekanntlich beim HSV, ob er zufrieden gewesen sei jetzt mit dem Ergebnis und mit dem Spielverlauf. Nein, meine Mannschaft ist nicht genug auf das 5. Tor gegangen. Unvergessen.
Ich glaube, das werden wir von Marcel Rapp nicht hören in dieser Form.
Nee, eher nicht.
Dennoch, also es ist steht zu befürchten, dass es ein höchst interessantes und spektakuläres Spiel werden könnte.
Wir wollen das doch mal hoffen irgendwo. Und wir können natürlich in Erinnerung dann auch ein bisschen nochmal schwelgen. Allerdings brauchen wir gar nicht so weit zurückzudenken. Gut 11 Monate ist es her. 25. September, glaube ich, war es des vergangenen Jahres. Holstein mächtig in der Krise. Ole Werner gerade seinen Hut genommen. Und Dirk Bremser macht als Interimstrainer, also Dirk Bremser heute wie damals eigentlich Assistenztrainer, aber war dann für 2 Spiele Interimstrainer bekannterweise. Und dann sein erster Auftritt endete gleich mal mit einem schlanken 2:1 in Paderborn. Und siehe da, wie sich denn die Geschichte wiederholt, hoffentlich wiederholt. Paderborn war auch nach dem 8. Spieltag der vergangenen Saison, als die beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind, Spitzenreiter. Also Gipfelsturz Mission 2.0, würde ich doch mal sagen. Ne?
Ja, könnte was werden. Wenn alles für Holstein läuft, ist ja sogar...
Nein, wir sagen es nicht. Wir sagen nicht, dass Platz 1 wird. Nein, ist auch nach dann 5 Spieltagen halt wirklich eine schöne Momentaufnahme, um dann den üblichen Terminus zu benutzen. Aber es hat natürlich... Also wirklich 0 Aussagekraft, 0,0. Das Einzige ist, dass dann der Auftakt vergoldet ist, aber da stehen dann ja noch ein paar Spieltage an irgendwo. Ne?
Das stimmt.
Aber wär cool. Für die Stimmung wäre es natürlich gut.
Das stimmt. Und man muss sagen, es gibt Stimmen, die behaupten, es sei jetzt der erste so richtig ernsthafte Gradmesser, ne, nach den Spielen gegen einen Absteiger und 3 Aufsteiger, jetzt dann etablierter Club, der mit einem schlanken 5-0 in die Saison gestartet ist. Ich glaube, 3 Spieler in den eigenen Reihen hat, die jeweils schon 4 Hütten gemacht haben, unter anderem Felix Platte.
Mhm.
Also ja, es wird interessant, auch als Gradmesser, wo man wirklich jetzt auch nach 2 Erfolgserlebnissen steht. Und Paderborn ist eine stabile Mannschaft.
Auf jeden
die
Fall.
Die haben 1-2 Abgänge gehabt, aber jetzt nicht den großen Strukturverlust.
Wie in den vergangenen Jahren sehr häufig aus wirtschaftlichen Gründen. Das sind ja gewisse Parallelen zu Holstein, kann man da schon ziehen. Und wir haben jetzt ein paar, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber 10 Neuzugänge waren es bestimmt. Die auch sinnvoll bestimmt gewesen sind aus Sicht der Paderborner. Und da hatten aber eben, wie gesagt, nicht die ganz großen Abgänge von Überfliegern, wie noch im Winter Sven Michel da, der Torjäger, der zur Union Berlin gewechselt ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Das gab es jetzt in diesem Sommer nicht so. Und von da sind da schon wirklich vergleichbare Voraussetzungen bei den Clubs. Paderborn wirtschaftlich vielleicht sogar noch etwas schlechter aufgestellt als Holstein, aber das sind alles Marginalien, die sind, bewegen sich schon in einem Feld, auf dem Punkt fast auf Augenhöhe oder sowas, und deshalb ist die sportliche Auseinandersetzung nochmal so interessant, muss man ganz klar sagen. Also da bin ich mal mega gespannt, wie das am Samstag da ausgeht irgendwo.
Da sind wir sehr gespannt, ja. Also es ist könnte eine schöne Reise auch für Holstein-Fans werden, muss man sagen. Der Block in Magdeburg war auch schon schön gefüllt, dass die Spieler da sogar Selfies vor dem Auswärtsblock machten und so, weil das doch wirklich eindrucksvoll war.
Mhm.
Jetzt Paderborn ist ja auch noch eine machbare Tagestour im Vergleich zu Regensburg.
Frühzeitig am Sonnabend losfahren, wenn man das als Tagestour machen möchte. Und wie immer dann, wer Bock hat, einen Schal aus dem Auto raushängen lassen und wehen lassen und so weiter, dann hat man auf der Autobahn manchmal auch ganz viele Freunde, weil es ja auch Bundesligaspieltag und dann kommt, was weiß ich, wo die alle herkommen und dann auf der A7 oder auf der A2 dann Richtung von Hannover Richtung Dortmund, das ist immer total lustig auf dem Sonnabend, was da alles dann unterwegs ist irgendwo und auf der Raststätte und so weiter, also da hat man schon manche lustige Gespräche geführt, das muss ich schon sagen. Und so wird es am Samstag sicherlich auch wieder sein.
Definitiv. Mhm. Und die A2 ist ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Es ist gerade so eine Nachrichtenachse. Also heute bewegt sich nach Richtung Paderborn. Paar Kilometer weiter in Bielefeld haben wir gerade justamente heute den ersten Trainerwechsel der Zweitligasaison. Uli Forte muss gehen nach 4 Niederlagen. Zum Einstand, das ist natürlich für einen Absteiger auch.
Boah, ist heftig.
Eine mittelschwere Katastrophe, ne? Vor allen Dingen, weil der Kader eigentlich vernünftig bestückt ist.
Mit unter anderem, also natürlich als erstes fällt einem bei Bielefeld immer sofort Fabian Klos ein vorne, der die Kante da im Sturm, der schon eigentlich immer in Bielefeld gespielt hat, obwohl das natürlich nicht stimmt, aber seit man das mitbekommen hat, spielt er eigentlich in Bielefeld. Und dann natürlich die zwei Ex-Kieler, Masai Okugawa im Mittelfeld, der in der Bundesliga-Saison letztes Jahr, also in einer abgelaufenen Serie, ordentlich zugeschlagen hat für seine Verhältnisse. Tore gemacht, Torvorlagen gemacht. Und jetzt steht gut der See jetzt in der zweiten Liga bei ihm. Und natürlich Jani Sera, ein Sturmpartner von Fabian Klos, kommt auch noch nicht richtig in die Puschen. Aber es ist halt so, wie es ganz häufig passiert, nach Abstiegen oder nach verstochener Relegation, wer wüsste das besser als wir hier in Kiel, das macht teilweise was mit den Mannschaften. Und das wird vielfach unterschätzt irgendwo. Und vielleicht wollte der Trainer Forte jetzt, der jetzt gefeuert worden ist, vielleicht wollte der zu viel umstrukturieren, hatte zu große Ansprüche, anstatt dass er erstmal versucht, den Rucksack, den die Spieler automatisch nach solchen sportlichen Misserfolgen mit sich rumtragen, den vielleicht etwas leichter zu machen. Wir sind zu weit weg, um das beurteilen zu können. Aber definitiv. Nach 4 Spielen als mit dem Kader und dann ohne Punkt nach 4 Spielen, da dass da die Reißleine gezogen wird, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Also das muss ich schon sagen.
Auf jeden Fall ostwestfälisches Kontrastprogramm.
So sieht's aus und ganz seltsam, weil ja eigentlich Bielefeld die größere Nummer ist da in der Region. Ja. Und aber nun hat sie das ja mal zumindest jetzt situativ mal stellt sich das ganz anders dar. Aber Bielefeld ist dann eben auch einer der kommenden Gegner. Dann kommt Sandhausen gegen Holstein dazu, nach dem Spiel in Paderborn. Sandhausen in einem Heimspiel zu empfangen, da gibt es eigentlich nur noch eine schlimmere Nummer, also unangenehmere Nummer, das ist, wenn du in Sandhausen selber spielst. Also das ist schon heftig irgendwo.
Das stimmt.
Also da kann man überhaupt nichts prognostizieren. Ja, dann kommt noch der HSV, das sind Regensburg. Mhm. Das ist, also jetzt, wenn jemand glaubt, dass das Auftaktprogramm dann leicht gewesen ist mit 3 Aufsteigern und einem Absteiger, was ich jetzt auch für fragwürdig halte, diese Einschätzung, weil du kannst genauso gut sagen, Aufsteiger zu Beginn der Saison, das ist immer besonders schwierig, weil da noch so eine große Euphorie herrscht und so weiter und so weiter. Also da bin ich voll beim Trainer, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Am Ende zählt sowieso das Ergebnis. Aber wenn es denn so sein soll, wie die Dauerkritiker und Nörgler meinen, dann muss Holstein das eben jetzt diese Prüfung bestehen. Irgendwann kommen die Gegner sowieso und jetzt kommen sie halt, ne?
Jetzt kommen sie.
Und fertig aus. Und wenn es dann so ist, wie wir vielleicht vorhin angedeutet haben, dass nach dem etwas zögerlichen Start aufgrund diverser Voraussetzungen vielleicht zu erwarten, sie jetzt in Schwung gekommen sind, dann passt das jetzt ja, ne? Dann können wir mal sehen, wohin die Reise führt.
Können wir jetzt mal sehen.
Ja.
Das machen wir.
Ja.
Sie sind sehr gespannt. Ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Spiel. Es wird glaube ich, schön.
Ja,
das schön zu gucken sein. Wir werden es natürlich auch für euch verfolgen, können wir an dieser Stelle schon mal sagen und natürlich alles berichten dazu. Live-Ticker, Spielbericht, Noten auch zum selbst vergeben, den Kommentar zum Spiel. Bei uns seid ihr natürlich gut versorgt am Sonnabend und darüber hinaus. Vorher sind wir noch ein Stück weiter auf der A2 unterwegs, nämlich heute mit einem Auge mindestens in Dortmund, wo die Generalversammlung der Deutschen Fußballliga steigt.
Und da hätte ich dann ja, schön, dass du dich daran erinnerst, Niklas, das Poster, das ich dir hier in unserem kleinen Raum hier aufgehängt hat, ist ja fast deckenhoch irgendwo, ne, dass wir das bloß nicht vergessen. Ich hätte dann nämlich eine dringende Ansage zu machen.
Oha.
Ja, ist jetzt vielleicht, also die Querverbindung zu diesem Thema stellt natürlich der Holstein-Präsident Steffen Schneekloth dar, der jetzt bei der Generalversammlung in Dortmund mutmaßlich, wir können es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen, aber mutmaßlich in seinem Vorstandsamt da bestätigt wird. Aber mir geht es um ganz was anderes. Also der Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja neulich da diesen Fußball, die Fußballhymne in seinen Wortschatz übernommen, You'll Never Walk Alone, im Zusammenhang mit den exorbitanten Preissteigerungen im Alltag für die Menschen, jetzt mit der Gasumlage und was nicht alles dazukommen will, brauche ich nicht alles aufzuzählen, trifft natürlich besonders Geringverdiener alle Leute, die jetzt nicht gerade exorbitant das Konto monatlich füllen. Das ist auch keine mehr, sondern das ist ja mittlerweile jedem bewusst, dass es tatsächlich so ist, dass es da nicht um irgendwelche Luxusgüter geht, sondern um die Existenz im Alltag, um was kann ich noch zu essen kaufen und so weiter und so weiter. Kann ich noch die Bude heizen im Winter? Wer weiß das schon so ganz genau. Also, und der Staat ist natürlich da gefordert, die Menschen zu unterstützen mit kleinen und mittleren Einkommen. Aber nach jetzt über 2 Jahren Corona mit massiven Staatsunterstützungen für notleidende Firmen und was weiß ich, Konzerne und auch für die Menschen. Irgendwo ist natürlich irgendwann mal der Geldsäckel auch mal ein bisschen leer. Und welche Möglichkeiten sich die Politiker auch immer ausdenken mögen, um die Menschen zu unterstützen. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass jeder Politiker das wirklich in seinem Kopf trägt und das auch ehrlich meint, diese angekündigten Unterstützungsmaßnahmen. Zurückzahlen tun wir das sowieso alle, indem wir wieder irgendwann höhere Steuern bezahlen müssen. Da müssen wir uns mal gar nichts vormachen. Aber das ist jetzt ja für die Hilfe im Moment ist es ja wichtig. Alles unverschuldet, ne? Die Hintergründe Corona und jetzt diese Krise kennen wir alle. Muss ich nicht sagen, dass da dieser Nichtmensch in Moskau brauchen wir nicht mehr zu erwähnen. Jetzt also komme ich dann auf den Punkt, weshalb vielleicht irgendwie sollte jemanden von der DFL unseren Podcast hören, wovon ich fest ausgehe.
Ja, du meinst der steht auf der Agenda. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich mal einen Blick auf die Tagesordnung, da stand 17 Uhr Holstein 1:1.
Genau. Also wie wäre es denn, wenn der Kanzler schon You'll Never Walk Alone trällert in Verbalform? Fußball soll ja immer eine große Familie sein, sagen die Fußballoberen, die Fußballgranten. Wie wäre es denn, wenn die DFL dann ihren Mitgliedern, den 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga empfiehlt, vielleicht, sagen wir mal, 5% ihrer Einnahmen, wie aus Werbegeschichten, Sponsoring, Transfererlöse und so weiter und so weiter, 5% in einen Solidarfonds zu stecken, um damit notleidenden Menschen vielleicht akut zu helfen, auf einen begrenzten Zeitraum, ohne staatliche Verpflichtungen, ohne dass da Gesetze erlassen werden müssen und so weiter und so weiter. Das wäre doch was. Mir kommt auf die Idee, weil ich fast vom Glauben abgefallen bin, als ich dann jetzt vernahm oder lesen durfte, dass der FC Bayern nichts gegen alle Bayern-Fans und gegen den FC Bayern, aber dass der FC Bayern von seinem Sponsoring und Werbepartner Telekom den Vertrag verlängert hat um 5 oder 6 Jahre, ich weiß es gar nicht ganz genau, und angeblich kolportiert werden 50 Millionen Euro pro Jahr. Ich weiß nicht so, also da finde ich irgendwie im Moment, finde ich das ungewöhnlich. Also für mich ruft das nach einer moralischen Geschichte, dass man sagt, pass auf, wir geben was ab davon. Und das, ich kann mir jetzt, also 5%, damit könnte man ganz, ganz vielen Menschen schon sehr, sehr viel helfen. Und ich glaube nicht, dass es die Bayern jetzt ins Mark treffen würde. Und die DFL ist ja nun mal so, hat sich ja schon in der Corona-Zeit hervorgetan mit diesen großen, umfangreichen medizinischen Planspielen, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können oder wieder neu zu beleben. Der ist ja fast von der gesamten Restwelt übernommen worden, in den wichtigen Details zumindest. Und so könnte sich die DFL auch in diesem Punkt jetzt mal wieder international profilieren und wäre doch eine schöne Sache. Und mag sein, dass ich mich jetzt hier wieder als naiver Moralist irgendwo oute, ist mir aber auch relativ egal, denn ich würde auch die Spieler mit einbeziehen. Bei einem Gehalt, sag ich mal, von 10 Millionen Euro Jahresgehalt ist für mich jetzt auch durchaus vorstellbar, dass man auch 5% davon abgibt und sich dann daran erfreuen kann, dass man damit anderen Menschen helfen kann. Ich finde, das ist verkraftbar. Ich habe jetzt aber auch so die Vorstellung nicht, wenn man
Ich kann auch nicht sagen, ob das verkraftbar ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf 10 Millionen werden wir im Leben nicht kommen mit unserem Geld.
Nee, und
im ganzen Leben, geschweige denn in einem begrenzten Monatszeitraum.
Ich weiß ja auch nicht, ob man Privatjet jetzt kauft oder ob man den least oder sowas.
Schwierig.
Und diese Leasingraten mögen ja auch sehr teuer sein. Also dann bin ich natürlich an der Stelle, sind wir beide natürlich raus.
Ja, das ist, glaube ich, auch Inflation. Ist ja auch im Privatjet-Business.
Ach, ja, das ist natürlich alles schwierig. Ja, ich verstehe das schon. Aber wenn da jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, diesen Vorschlag in welcher Form auch immer umzusetzen, könnte ich mir vorstellen, dass das so einen Domino-Effekt auslöst, weil wer möchte sich denn moralisch da ins Abseits stellen, ne? Und was dann, sag ich mal, noch in anderen Ländern dazu kommt, wenn das, jetzt greifen wir mal ganz weit, ne? Oha. England beispielsweise, ne?
Es war gerade aufrührerisch, jetzt kommt die Weltrevolution.
Ja, nee, soweit, wir lassen das einfach mal nach. Also was dann in England los wäre, wie viel Geld da zusammenkommen würde, das mache ich mir gar nicht vorstellen. Gilt aber nicht nur für den FC Bayern oder so als Branchenprimus da, ne? Gilt genauso natürlich für Holstein Kiel oder SV Sandhausen oder weiß ich wen, Eintracht Braunschweig oder sowas, ne? Alles im Rahmen der Möglichkeiten. Niemand soll deshalb irgendwie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Aber bei 5%, sag ich mal, ist das mit der wirtschaftlichen Schieflage auch so eine Sache. Ich glaube, es wäre ein tolles, tolles Zeichen. Und dann würde ich auch persönlich mein Basecap ziehen, irgendwo vor der DFL und seinen und ihren Mitgliedern, wenn das so umgesetzt werden könnte. Ich drücke mal ganz fest die Daumen und wünsche mir das einfach mal.
Oh, na, wollen wir mal gucken. Schönen Gruß nach Dortmund an dieser
Stelle. Steffen, hast Steffen du das gehört?
Wir werden das verfolgen.
Ja.
Wieder wie soll man es sagen? Die Auswirkungen dann bei der Generalversammlung der DFL sein werden.
Ja. Ja, mehr als Aufrufe kann man ja nicht starten und ich freue mich, dass ich das an dieser Stelle dann mal machen durfte.
Sehr gut. Der Revoluzzer.
Ja, das
im Holstein-Podcast.
Genau.
So sieht's aus.
Ja.
Was soll man dazu noch sagen? Wir uns bleiben auch nur Aufrufe. Uns bleiben ja immer nur Aufrufe. Wir rufen den SC Paderborn und Holstein Kiel zu einem großartigen Fußballspiel auf.
Ja.
Am Samstag.
Mit dem richtigen Ende natürlich. Mit
dem richtigen Ende, ganz genau. Wir rufen euch da draußen dazu auf, das zu verfolgen, ob im Stadion oder vor dem Fernseher oder gerne natürlich auch bei uns. Sucht es euch aus und wir rufen alle dazu auf, gesund zu bleiben, eine schöne Woche zu haben, ein schönes Fußballwochenende. Und der letzte Aufruf, nächste Woche uns wieder beim Sabbeln zuzuhören. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn jemand sich dieser von mir eben geäußerten Meinung anschließen möchte, darf er das natürlich auch gerne kundtun in Form was soll man machen? Leserbrief ist ja nicht das Richtige irgendwie. Wie kann man in Kontakt treten?
Das geht immer an die Sportredaktion schreiben.
Immer an die Sportredaktion.
Oder so.
Genau,
oder
immer an die Sportredaktion der Kieler Nachrichten schreiben. Vielleicht kriegen wir ja so eine Petition zusammen oder sowas. Wäre auch cool.
Jetzt werden hier schon Pläne geschmiedet.
Ja.
Sehr. Das machen wir hinter den Kulissen, wird der Kollege das noch ausfeilen. Wer da jetzt noch genauere Informationen braucht, also jetzt auch, ich spreche jetzt auch mit den oder an die DFL-Vertreter. Ich glaube, der Kollege Geidel ist bereit, das alles nochmal darzulegen, wie man das aufziehen könnte.
Ja, ist natürlich, ich bin natürlich in meinem Zeitplan ein bisschen eingegrenzt, weil ich ab und zu nochmal Tennis spielen muss oder so. Aber ich werd die Zeit freischaufeln. Ich werde sie freischaufeln. Ja. Na, kein Problem.
Schön, dass du dir die Zeit hierfür freischaufeln hast, das soll man ja auch sagen. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Wir freuen uns auf das Spiel in Paderborn. Nächste Woche reden wir drüber. Nächste Woche reden wir dann auch über die zweitundankbarste Aufgabe der zweiten Liga, das Heimspiel gegen Sandhausen, was dann folgt. Vielleicht mit 3 Punkten mehr im Gepäck. Das wäre nochmal ein Holsteiner Ausrufezeichen sozusagen. Wir werden es sehen. Bis dahin, haben wir schon gesagt, bleibt gesund. Schaltet wieder ein. Opa, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Holstein 1:1. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.